Ich lese uns einen Auferstehungsabschnitt aus dem Lukasevangelium, Kapitel 24. Da ging es ja darum, dass die Frauen, die bereits schon unter dem Kreuz standen, sich auch aufmachten am ersten Tag der Woche, um den ins Grab gelegten Jesus zu salben. Am ersten Tag der Woche sehr früh kamen sie zum Grab und trugen bei sich die wohlriechenden Öle, die sie bereitet hatten. Sie fanden aber den Stein weggewälzt vom Grab und gingen hinein und fanden den Leib des Herrn Jesus nicht. Und als sie darüber bekümmert waren, siehe, da traten zu ihnen zwei Männer mit glänzenden Kleidern. Sie erschraken, aber diese sprachen: Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Gedenkt daran, wie er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war: Der Menschensohn muss überantwortet werden in die Hände der Sünder und gekreuzigt werden und am dritten Tage auferstehen. Und sie gedachten an seine Worte. Und sie gingen wieder weg vom Grab und verkündigten das alles den 11 Jüngern und den anderen allen. Es waren aber Maria von Magdala und Johanna und Maria des Jakobus Mutter und die anderen mit ihnen. Die sagten das den Aposteln. Und es erschienen ihnen diese Worte, als wär's Geschwätz. Und sie glaubten ihnen nicht. Petrus aber stand auf und lief zum Grab und bückte sich hinein und sah nur die Leinentücher und ging davon und wunderte sich über das alles, was geschehen war. Wir sind und sollen voller Freude sein darüber, dass Jesus Christus auferstanden ist von den Toten. Aber ist es nicht auch bei uns manchmal so, dass wir in dem Wundern über dieses Geschehen stehen? Wir können es oft nicht begreifen und darum verlassen wir uns auch nicht darauf. Wir folgen Jesus nicht dem Auferstandenen in seinen Fußstapfen nach, weil es zu wundersam uns erscheint. Kann das wahr sein? Wir haben ja ein wunderbares Lied von Christian Fürchtegott Gellert in unserem Liederbuch, wo er jedes Mal nach jeder Strophe etwas verarbeitet hat, was Gott getan hat für uns. In der ersten Strophe "Jesus lebt mit ihm auch ich" heißt es zum Schluss: Er verklärt mich in sein Licht. Dies ist meine Zuversicht. Das will ich jeden Tag, dass Gott in Jesus mich verklärt. Und zwar in sein Leben hinein. Da, wo er ist, wo der Auferstandene ist. Und in dem zweiten Vers heißt es: Gott erfüllt, was er verspricht. Er tut, was er sagt. Ist das noch unsere Freude und Zuversicht an diesem heutigen Tag? Gott erfüllt, was er verspricht. Halte ich mich an diese Versprechungen? Lese ich in seinem Wort? Glaube ich das? Gehe ich darauf ein? Oder im dritten Vers, Jesus lebt, wo es heißt: Gott verstößt in Christus nicht. Auch wenn ich irgendwo angeeckt bin, gefallen bin, weiß ich, dass ich aufstehen darf und weiter mit Gott leben darf? Gott verstößt in Christus nicht. All das sind Botschaften für die Auferstehung von den Toten. Oder in dem nächsten Vers, wo es dann heißt: Er verlässt auch den Schwachen nicht. Ja, glaube ich das noch? Solche, die an die Auferstehung Jesu Christi glauben, die verlassen sich auf dieses Wort. Er verlässt die Schwachen nicht. Das ist meine Zuversicht. Und noch einmal setzt hier der Liederdichter hinzu, in dem nächsten Vers: Seine Treue wanket nicht. Das ist meine Zuversicht. Bewegt uns das noch? Verlassen wir uns darauf noch? Tun wir das, was Gott sagt? Der Prediger, Seelsorger Elias Schrenk, vor 100 Jahren hat er gedient und etwas davor. Er sagte, dass ja wohl die Liebe des Josef von Arimathia den großen Stein vor das Grab seines Heilandes wälzte. Er gab ja sein Grab hin zur Verwahrung des Leichnams. Wenn nun Jesus schon tot ist, soll ihn doch wenigstens keiner mehr wegnehmen. Wir wollen doch eine Stätte haben, wo wir hingehen können, vielleicht trauern. Wir wollen vielleicht dort Blumen hinlegen oder ein Gebet sprechen, was ja heute noch viele Juden am Grab Davids machen. Da gehen sie hin und beten an diesem Grab. Danken Gott, dass es diesen David gegeben hat. Und so dachte vielleicht auch Josef von Arimathea, dann haben wir eine Stelle, wo wir wenigstens Gott danken können für die Zeit, wo Jesus unter uns war. Er liebte seinen Heiland. Und da war das böse Gewissen und der Hass der hohen Priester und Pharisäer. Wie äußerte sich das? Sie versiegelten den Stein und ließen noch Hüter vor das Grab stellen. Sie hatten Furcht, sie waren böse, sie hassten diesen Messias. Sie erbaten von Pilatus eine Wache, die aufpassen sollte, dass niemand das Grab schändet oder Jesus da hinausnimmt. So mussten beide Dinge, Liebe des Josef von Arimathea und auch der Hass der anderen, dazu dienen, dass die Auferstehung Jesu von den Toten noch viel wunderbarer würde, als wenn das Grab offen gewesen wäre oder keine Wachen davor gestanden hätten. Das ist ja noch viel wunderbarer, dass plötzlich der Stein, den im Grunde genommen keiner so richtig allein bewegen konnte, weg war. Die Wachen waren in Schlaf gesenkt und Jesus ist auferstanden von den Toten. Und da waren diese drei Frauen, die bis zum Schluss auf Golgatha standen, da wo das Kreuz war, und zusahen, wie Jesus Christus sprach, er ist vollbracht, und dann starb. Und sie waren die Ersten am Ostermorgen, die wieder dieses Grab aufsuchten. Sie kamen dorthin, um dankbar zu denken an das, was sie erfahren haben durch Christus. Sie kamen auch dahin, um zu trauern, dass er nicht mehr da ist. Wohl uns, die wir diese Liebe von Josef von Arimathea in unserem Herzen tragen, und auch die Liebe der Frauen, die in Fürsorge doch wenigstens den Leichnam einbalsamieren wollten. Aber doch zugleich diese Hoffnungsbotschaft: Jesus ist auferstanden. Er ist nicht mehr im Grab. Wohl uns, wenn das täglich in uns pulsiert. Wohl uns, wenn wir das Zeugnis der Auferstehung Jesu in unserem Herzen haben, dann können wir sagen, nicht wir glauben, dass Jesus auferstanden ist, sondern wir wissen, dass er auferstanden ist. Es hat mich wieder neu bewegt, diese Frage für mich, aber auch für uns alle, ob wir das wissen. Viele glauben das, aber wissen sie es? Weißt du, dass Jesus auferstanden ist von den Toten? Weißt du das in deinem Herzen? Der Geist Gottes bezeugt es in uns, dass wir ein Wissen haben. Und so hat Johannes auch geschrieben, wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und hat uns einen Sinn gegeben, dass wir den Wahrhaftigen erkennen und wir sind in dem Wahrhaftigen. Jesus Christus ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben gekommen sind. Das wissen wir einfach. Es gibt ja viele Christen, die versuchen das an so einem Tag wie heute irgendwie zu erfassen. In vielen Zeremonien feiert man Ostern. Aber das Wissen, dass Jesus wirklich da ist, stellt sich erst dann ein, wenn jemand sein Leben in die Hand dieses Gottes, des Lebendigen gibt und den Heiligen Geist empfängt. Weißt du, dass Jesus auferstanden ist? Wenn du das weißt, dann hältst du dich auch an ihn, weil du weißt, er lebt, er ist da, er ist für mich da und das soll unser Herz durchziehen. Denn Paulus sprach auch zu den Gläubigen, die in dem Spannungsfeld des Unglaubens in dieser Welt standen. Er schrieb im 1. Korintherbrief, wenn Christus nicht auferstanden ist, liebe Brüder und Schwestern, dann wären wir doch die allerelendesten Leute. Wir würden an etwas glauben, was gar nicht da ist. Wir vermuten etwas, was sich nie einstellt. Darum, er wollte appellieren an die Gläubigen, ihr müsst das wissen. In eurem Herzen habt ihr das aufgenommen. Christus ist auferstanden. So schrieb er dann auch in diesem Brief. Und wir sind jetzt in einem neuen Leben und leben mit Gott. Wir sind Zeugen der Auferstehung geworden im ganz persönlichen Leben. Wir wissen es, es kann uns niemand mehr nehmen. Und so gibt es Millionen und Abermillionen Menschen, die das wissen und ausrufen können. Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Das ist dann keine Floskel, sondern es ist ein Wissen aus dem täglichen Leben mit ihm. Und das soll unser Herz zum Jubeln bringen. Und wieder ganz neu in die Gegenwart Gottes hineinführen, dass wir uns auf ihn und sein Wort verlassen. Als diese Frauen zum Grabe kamen, haben wir gelesen, waren sie ein Stück weit entsetzt, dass der Stein weg war. Sie hatten ja die Frage, wie kommen wir an den Leib Jesu? Wer rollt uns den Stein weg? Der war nun weg. Und sie gingen hinein und fanden nur noch die Leinentücher. Aber dann begegnete ihnen ein Engel mit einer Frage, die auch uns beschäftigen kann. Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Das ist doch vielleicht eine Frage, die uns auch oftmals gestellt werden muss, weil wir wieder etwas, was wirklich zum Leben taugt, in der Vergänglichkeit suchen. In dem, was stirbt, da etablieren wir unsere Kraft. Das soll Leben sein. In den irdischen Dingen, den weltlichen Dingen, den vergänglichen Dingen, den vergänglichen Menschen auch. Was sucht ihr den Lebenden bei dem Vergänglichen? Diese Frage wurde ja auch mehrmals in der Schrift gestellt, zum Beispiel in der Offenbarung 3, wo von der Gemeinde zu Sardes, das ist die Gemeinde, die sich dann aufspaltete in einen Teil der Erweckungsgemeinde und einen Teil der Abfallsgemeinde. Du hast den Namen, dass du lebst, aber du bist tot, weil du nicht mehr den Lebendigen bei dem Lebendigen suchst, bei dem Leben, sondern bei den Toten. Du hast den Namen, du glaubst an Jesus. Du nennst dich Christ, aber du verhältst dich nicht so. Du lebst nicht mit Christus. Für dich ist er offenbar tot. Und du suchst Leben in dem Vergänglichen, in der Welt. So musste der erhöhte Herr zu dieser Gemeinde auch sagen. Oder ein etwas anderes, das will ich einfach nur nebenbei ansprechen, damit wir wissen, in welcher Gefahr wir stehen können. Die Christen der damaligen Zeit in Galatien standen auch in Gefahr, wieder das Leben bei den Toten zu suchen. Der Apostel Paulus musste ihnen schreiben: Nachdem ihr doch Gott erkannt habt, ja vielmehr von Gott erkannt seid, wie wendet ihr euch dann wieder den schwachen und dürftigen Mächten zu, denen ihr von Neuem dienen wollt? Wollt ihr dem Vergänglichen, dem Toten neu dienen? Ihr haltet bestimmte Tage ein und Monate und Zeiten und Jahre. Ich fürchte für euch, dass ich vielleicht vergeblich an euch gearbeitet habe. Ihr hattet doch das Leben kennengelernt. Jetzt sucht ihr wieder Leben bei den Toten. Diese Frage hallt also durch die ganze Christenzeit und die Herzen der Christen. Was suchst du den Lebendigen in der Vergänglichkeit bei den Toten? Was ist mir wieder Vorbild und Maßstab geworden in dieser Zeit? Das darf ich mich fragen an diesem Ostermorgen. Ist es Jesus, der vom Tod Auferstandene? Die Frauen hörten diese Frage. Sie dachten darüber nach und ließen die Botschaft in ihrem Herzen zu: Tatsächlich, er ist doch auferstanden. Er ist nicht hier im Grabe. Er ist nicht hier in der Materie. Er ist nicht hier im Wohlfühlevangelium. Er ist nicht hier in mitmenschlichen Beziehungen, sondern er ist direkt auferstanden, lebt in jedem Einzelnen durch den Heiligen Geist. Diese Antwort, er ist nicht hier, ist auferstanden, heißt, du kannst dich alle Zeit auf ihn verlassen und alle Zeit mit ihm rechnen. Diese Osterbotschaft rief auch der Apostel Paulus aus der eigenen Erfahrung aus und gab sie den Gläubigen gleichsam weiter in 1. Korinther 15, das Auferstehungskapitel am Ende, wo er dann sagte: Ich vermag alles durch den, der mich macht. Ich habe Sieg in Jesus Christus. Gott sei Dank, der uns allezeit den Sieg gibt, durch unseren Herrn Jesus Christus. Aber nur deswegen, weil er auferstanden ist von den Toten. Tust du das auch noch? Kannst du das sagen? Danke, ich habe allezeit Sieg in Christus, weil er der Auferstandene ist. Und dann wurden sie, die Frauen, noch an etwas erinnert. Ihr lieben Frauen, so sagte der Engel, habt ihr vergessen, was Jesus zu euch gesagt hat? Denkt doch mal daran, er hat euch doch das alles zuvor erzählt. Wo ist denn das geblieben, was ihr gelernt habt? So könnten wir das mal so übersetzen. Er hat es euch doch alles zuvor gesagt. Warum wundert ihr euch jetzt darüber? Dreimal ganz besonders wurde den Jüngern dieser Weg aufgezeigt, den Jesus gehen sollte. In Matthäus 16, 17 und 20. Einmal in Caesarea Philippi. Und zwar zeigte Jesus ganz genau auf, in wessen Hände er gegeben werden soll. Er sprach In Matthäus 16, ich werde überantwortet dem Hohen Rat, den Ältesten, den Priestern. Ja, diese Sünder, die werden mich für eine Zeit gängeln. Die religiösen Sünder, die mich nicht annehmen. In Kapitel 17 heißt es dann, ja, des Menschensohn wird überantwortet werden in der Menschenhände, jedem einzelnen Sünder, der sich jetzt nun entscheiden darf, ob er auch den weiteren Weg mit Jesus mitgeht ans Kreuz. Und in Kapitel 20, Matthäus, heißt es dann, der Menschensohn wird überantwortet den Heiden. Alle sollten mit einbezogen werden in das Leiden und Sterben Jesu. Und dann heißt es, sie werden ihn töten. Die Religiösen töten ihn, der Sünder tötet ihn, der Einzelne. Die Mächtigen in dieser Welt töten ihn auch, denn alle sind Sünder. Aber am dritten Tage wird er auferstehen von den Toten. Und jetzt sagt der Engel, habt ihr das nicht gehört? Warum bleibt ihr bei dem Tod stehen? Habt ihr nichts davon gehört? Doch, doch, hatten sie. Sie dachten darüber nach. Und schon vor Golgatha, Johannes 14, sagte er Jesus, ich lebe und ihr sollt auch leben. Das ist die Osterfreude, die uns immer wieder durchziehen soll. Denn des Herrn Wort ist wahrhaftig. Psalm 33, wir zitieren das oft. Und was er zusagt, das hält er gewiss. Und das dürfen wir uns auch wieder untereinander ganz neu sagen. Gottes Wort ist Wahrheit. Ewig bleibt es bestehen. Du darfst dich ganz neu darauf verlassen, wenn dein Herz, dein Leben ihm gehört. Rechne ich noch mit dem Auferstandenen in meiner körperlichen und seelischen Not? Rufe ich ihn an als den, der über mir steht und mich führt und leitet? Was tut Jesus, der Auferstandene, nun an uns? Wir lesen im Römer 1, er heiligt alle, die zu ihm kommen. Er heiligt, seit seiner Auferstehung heiligt er alle, macht alle gesund im Herzen, alle, die zu ihm kommen. Sie kriegen ein verändertes Wesen. Er heiligt sie auf dem Wege, in dem er sagen ließ, auch in Matthäus 28, ich gehe vor euch hin. Ihr braucht nur hinterher zu gehen. Ihr müsst den Weg nicht suchen. Haltet euch zu mir, dann seid ihr immer auf dem richtigen Weg. Jesus heiligt uns. Er heiligt uns in unserem Wesen, damit wir sein Wesen empfangen. Und dieses Wesen ist Erbarmen. Wir sollen durch ihn barmherzig sein dem Nächsten gegenüber. Wir sollen in der Freundlichkeit stehen, wohlwollend dem Nächsten zuzuhören. Nicht über den Nächsten zu herrschen, sondern demütig zu sein. Und auch in Sanftmut den Nächsten zurechtzuweisen. Seit seiner Auferstehung heiligt er uns, um uns das zu geben. Er gibt uns Geduld, dass wir die Werdegänge im Leben des Nächsten, wie er das Gehörte umsetzt, abwarten können. Jesus schenkt in dieser Heiligung Eintracht, einander zu vertragen. Und das, was uns oft am schwersten fiel, wird er auch in uns Vergebungsbereitschaft. Vergeben, versöhnen. All das tut der Auferstandene von den Toten. Er, der die Liebe wirkt in uns und durch uns und Frieden, tiefen Frieden. Darin sollen wir stehen. Und Paulus schrieb es so: Wenn ihr daran glaubt und ihr wisst, dass Jesus auferstanden ist, dann guckt nach oben. Trachtet nach dem, was oben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Das umgibt euch sowieso. Aber trachtet, das heißt, seid begierig nach dem, was bei Gott ist. Da, wo Christus sitzt, der Auferstandene. Wenn ihr wisst, dass er lebt, dann tut das. Damit ihr beschenkt werdet aus der Ewigkeit in dieser Zeit. Im Römerbrief schrieb der Apostel Paulus, im 8. Kapitel, Vers 31 und 32, er sagt, kann das denn eigentlich bei Christen anders zugehen? Wenn Gott in seiner Liebe seinen eingeborenen Sohn nicht verschonte und ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er, nachdem er auferstanden ist von den Toten, mit ihm uns nicht alles schenken? Wo bleibt denn da noch was übrig, was uns fehlt? Er ist der Beschenkende, soweit ich weiß, dass Jesus lebt und mich zu ihm halte, werde ich die Geschenke bekommen. Trachte nach dem, was droben ist. Dieser Mann, Elias Schrenk, er machte auch eine Anmerkung in einer Andacht und sagte, im Blick auf die Zeugen Jesu, wie es sich manchmal in ihrem Leben gewandelt haben kann. Der Herr hat ja viele Zeugen der Auferstehung, sagt er. Aber wenn wir ehrliche Leute sein wollen, dann müssen wir sagen, dass wir vielfach die Auferstehungskraft unter den Leuten vermissen. Es ist mehr ein Zeugnis auf das Wort hin, als aus der lebendig machenden Erfahrung. Er wollte damit sagen, liebe Geschwister, es zählt nicht nur das Zitat des Wortes, Christus ist auferstanden, sondern eure Erfahrung im Leben. Das müsst ihr mehr suchen. Tracht nach dem, was droben ist. Jesus Christus erwartet von uns, dass wir ihm folgen. So wie es auch in Johannes 10 steht, meine Schafe hören meine Stimme. Und was tun sie? Sie folgen. Und ich gebe ihnen das ewige Leben. Sie hören mich. Ich bin ihnen nicht fremd. Und sie gehen darauf ein. Und sie leben in der Kraft der Auferstehung mit der großen Freude, die auch der Apostel Paulus dann ausdrückte in dem Brief an die Thessalonicher. Der Herr wird kommen und wird seine Gemeinde sich entgegenrücken. Das ist die Kraft der Auferstehung. Herausgenommen werden, einfach aus der Welt verwandelt, aufgenommen werden in die Ewigkeit. Insoweit wir, und das hoffe ich doch für uns alle, wissen, dass Jesus auferstanden ist, gilt es, in diesem Zustand auch zu bleiben. Zu bleiben und aus der Kraft Gottes zu leben und zu wirken. Eine Japan-Missionarin verließ sich darauf. In Japan ist es ja immer schwer gewesen und immer noch schwer, das Evangelium zu sagen. Es herrscht dort der Shintoismus vor, die Kaiserverehrung, der so ein wenig Göttlichkeit an sich haben soll. Aber diese Missionarin war sehr mutig im Glauben und sagt, Jesus lebt. Und sie betete dafür, dass es eine kleine Versammlungshalle geben möge, wo Gläubige zusammenkommen können. Die Mittel waren doch relativ schnell zusammengebracht, die Halle konnte gebaut werden, aber die Enttäuschung insofern war vorprogrammiert, dass die Japaner daran gewohnt waren, auch im Shintoismus ein, zwei, dreimal im ganzen Jahr so einen heiligen Schrein aufzusuchen. Und auch die Christen, als sie gläubig wurden, dachten vielleicht auch, das würde so zweimal im Jahr genügen, in die Versammlung zu kommen. Im übrigen Zeit war dann die Kapelle leer. Das ist so ähnlich, wie auch heute die Karfreitagsgäste und Ostergäste in den Kirchen. Da ist es voll. Aber die Missionarin gab nicht auf, sie sagte, der Herr ist auferstanden. Sie sprach täglich mit dem auferstandenen Herrn und mit der Bitte, diese Evangeliumshalle zu füllen. Ja, wie der auferstandene Herr das tut, das wusste sie ja nun nicht. Aber sie wusste, er kann es. Und da kam es zu einer Situation, dass ein Mann, finster aussehend, in diese Missionshalle eines Tages erschien, hineinkam. Und die Christen, die vor Ort waren, sahen gleich, das ist ein Neuling. Am Ende der Stunde schaute sich dieser Mann noch ein paar bebilderte Traktate an, bis er sich anschickte, dann zu gehen. War das eine Erweckung? Nach einigen Tagen brachte die Tageszeitung einen Bericht der Gerichtsbehörde, dass ein Verbrecher sich freiwillig gestellt hätte. Als Grund gab der Mann an, er hätte in der Evangeliumshalle das Wort von Jesus Christus gehört und nun wollte er sein Verbrecherleben aufgeben. Dieser Bericht in der Zeitung hatte große Werbewirkung für diese Evangeliumshalle. Viele drängten sich plötzlich hinein, teils aus Neugier, teils aus ehrlichem, suchendem Herzen zur Evangeliumshalle. Die Gebete der Schwester waren dadurch erhört worden. Sie betete zu dem auferstandenen Herrn. Und dieser Verbrecher, der sich nun gestellt hatte, wurde zwar abgeurteilt, man gab ihm mildernde Umstände, weil er sich zu seinen Taten bekannte, aber sein Einfluss als Christ im Gefängnis wurde sehr groß. Er warb unter den übrigen Gefangenen für Christus. Er wurde der Evangelist der anderen Verbrecher für die anderen. Und als ein Missionar ihn besuchte, erzählte er, warum er damals in diese Evangeliumshalle gegangen war. Nicht um das Wort Gottes zu hören, sondern er wollte nur in der geheizten Halle bis zur späten Nachtstunde dort warten, um danach wieder ein neues Verbrechen zu begehen. Bei dieser Wartezeit traf ihn aber dann das Wort Gottes in seinem Gewissen und die Wartestunde wurde dann zum Wendepunkt in seinem Leben. Solch Entscheidendes geschehen im Leben verirrter Menschen offenbart doch die Macht Jesu Christi, des Auferstandenen von den Toten. Er lebt, und wenn die Welt in ihrer Torheit und Verblendung das nicht sieht oder wahrhaben will. Wer aber Gottes Gnade in das Leben des Gottessohnes hineingezogen wird, wer dort hineinkommt durch die Gnade, der kann dann auch singen. Nicht nur sagen, der Herr ist auferstanden, sondern mitsingen in diesem bekannten Lied, er lebt, mein Herr und Heiland lebt. Als Siegesfürst von Golgatha ist er den Seinen nahe, er lebt. Und bald erweist er sich als Herr und König aller Welt, er lebt. Mit ihm auch ich. Das Bleiben in Jesus Christus, so wie diese Missionarin, ist erfüllt, begleitet, mit starkem Segen und mit Segenswirkungen. Es gäbe vieles zu diesem Thema noch zu sagen. Ich möchte nur an eines noch erinnern. Und zwar an diesen Wechsel von Elia zu Elisa als Prophet. Dreimal sagte Elisa, Ich habe einen Weg vor mir. Du kannst aber hier an dem Ort bleiben, wo du jetzt bist. Und Elisa sagte jedes Mal, nein, so wahr der Herr lebt, ich komme mit dir mit. Ich bleibe bei dir. Bis sie dann über den Jordan ging und Elisa plötzlich sah, wie ein feuriger Wagen mit feurigen Pferden Elia aufnahm in den Himmel. Und dann blieb das Gewand übrig von Elia und Elisa nahm es. Weil er geblieben war bis zum Schluss in dieser Berufung und schlug in den Jordan. Und das Wasser teilte sich auch. Es gab keine Grenzen mehr für den, der bei den Verheißungen Gottes bleibt und blieb. So auch für uns nicht. Wenn wir bei dem Auferstandenen bleiben, gibt es keine Grenzen, weil Gott keine Grenzen kennt. Wir brauchen uns nicht in Grenzen zu bewegen und den Lebenden bei den Toten wiederzusuchen, sondern er ist auferstanden. Er ist da. Die Frauen kamen zurück zu den Jüngern, erzählten ihnen das mit großer Freude. Die Männer haben es oftmals schwer, weil der Kopf dagegen arbeitet. Die hörten zu, aber das klang wie ein Märchen. Ne? Das kann ich mit meinem Kopf überhaupt nicht verstehen. Petrus rannte hin und guckte hinein ins Grab. Er wunderte sich stark, aber er sah, das stimmt, er ist nicht da. Und dann heißt es später auch in diesem Bericht, dass die Emmaus-Jünger, die den Auferstandenen gesehen haben, zurückkamen nach Jerusalem. Und dann hörten sie bereits von den Elfen und die da waren, der Herr ist auferstanden und Simon erschienen, er ist wahrhaftig auferstanden. Plötzlich hat es Klick gemacht und sie waren in der großen Freude. Und das möge der Herr auch uns schenken, dass wir in der Entschiedenheit für ihn bleiben, in der großen Freude, in der Gewissheit, die Kraft seiner Auferstehung reicht auch für unser kleines Leben, bis dass er wiederkommt und uns aufnimmt in seine Herrlichkeit. Amen.